Und wir haben heute zwei Studiogäste. Katja Nonn ist im Studio. Hallo Katja.
Hallo.
Und Thomas Hoffmann ist auch gekommen. Hallo.
Ja, hallo.
Sie sind beide im sogenannten Landesausschuss Diversity unterwegs. Was ist das eigentlich, ein Landesausschuss? Da kommen wir gleich dazu. Das ist innerhalb der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Und wir haben die beiden eingeladen, weil wir mit ihnen quasi ihr Schwerpunktthema besprechen wollen, was sie jedes Jahr umtreibt und diesmal mit dem schönen Titel Geschlecht ist politisch, Bildungsbarrieren und Bildungschancen. Und dazu werden wir sie heute ausquetschen. Thomas vielleicht als erstes, mit was beschäftigt ihr euch denn da?
Ja, wir haben uns vor 9 Jahren gegründet, so mit der Idee, dass wir uns mit den, ja, sag mal, verschiedenen Dimensionen menschlicher Vielfalt beschäftigen wollen. Die Idee war zunächst mal gegen Diskriminierung. Was bedeutet gegen Diskriminierung? Wer ist diskriminiert? Diskriminiert sind meist Menschen, die irgendeiner Minderheit in der Gesellschaft angehören. Und die Idee war an sich, hier zu sagen, wir kämpfen gegen Diskriminierung, indem wir für die Akzeptanz der menschlichen Vielfalt kämpfen, für die Akzeptanz und in Wertsetzung der menschlichen Vielfalt, der menschlichen Diversität in ihrer ganzen Breite, in allen Dimensionen. Also nicht nur sagen, wir machen jetzt, bilden eine Frauengruppe und kämpfen für die Rechte der Frauen oder eine Schwulengruppe, um für die Rechte der Schwulen oder eine Lesbengruppe oder eine Gruppe von Migrantinnen zu bilden. Wir arbeiten alle zusammen mit ganz verschiedener Hintergrund, arbeiten wir zusammen, um die Vielfalt, die Diversität von Menschen in Wert zu setzen und das zu zeigen, für die Akzeptanz zu kämpfen.
Also auch die Sichtbarmachung vor allen Dingen, genau.
Und das ist auch notwendig innerhalb der Gewerkschaft? Das sind ja alles aufgeklärte Leute, stelle ich mir jetzt vor.
Oh ja, schön wär's. Auch nicht immer alle. Ich glaube, vielen ist, also deswegen auch die Sichtbarmachung jetzt als Einwurf von mir. Ich glaube, vielen ist gar nicht klar, was es so für Diversitätskategorien gibt, dass es halt auch einfach zusammenhängt, dass man als Frau nicht einfach nur eine Frau ist, sondern dass man eben halt auch zum Beispiel einen sozioökonomischen Hintergrund hat. Also sprich, aus was für einem familiären Hintergrund kommt man. Kommt man aus einem gut situierten Elternhaus, hat man natürlich bessere Aufstiegschancen, auch Bildungschancen. Was ja für uns auch immer ein wichtiges Thema ist, ist ja auch, dass es eben gerade in Schulen, in Kitas und auch in anderen Einrichtungen der schulischen Bildung so ist, dass eben der Hintergrund, also der soziale Hintergrund der Eltern immer eine große Rolle spielt. Dann aber auch das Geschlecht logischerweise und eben halt auch noch andere Kategorien, wie zum Beispiel die Herkunft, hat man eine migrantische Herkunft oder eben halt auch nicht. Das ist sehr gravierend mitunter. Das hat Einfluss auf den Stand in der Gesellschaft und wie man auch voran und durchkommt. Also weil unser Gesellschaftssystem ist nicht so durchlässig, wie viele immer glauben. Und das wollen wir eben halt vor allen Dingen sichtbar machen. Und das ist aber ja, wie gesagt, man nicht immer nur als eine Form in die Welt rausgeht, so als Frau oder Mann oder als ein anderes Geschlecht, sondern dass da eben auch noch andere Kategorien mit reinspielen. Deswegen ist es Diversity. Also das soll alle möglichen Gruppen möglichst abbilden und auch die Stimme laut machen.
Mhm. Ihr macht einmal im Jahr so einen ganzen Schwerpunkt. Dieses Jahr geht es, wie gesagt, um Bildungsbarrieren, Bildungschancen. Dazu kommen wir jetzt im Lauf der Sendung. Es wird also um das Thema Mehrheitsgesellschaft gehen. Es wird um das Frauenwahlrecht gehen. Da hat sich Katja speziell mit beschäftigt. Thomas erzählt uns noch was zu den Diversitätsbeauftragten an Thüringer Hochschulen. Und wir haben ein Interview vorher geführt.
Genau. Und so das Interview war mit Dorothea Gläser, die auch eine Sprecherin der jungen GEW ist. Und mit ihr haben wir über Sexualaufklärung in Thüringer Biologiebüchern gesprochen.
Hallo Dorothea.
Hallo.
Du bist ja Mitglied im Sprecherenteam der jungen GEW und warst in der Dezember-DZ Autorin des Beitrags Sexualaufklärung unter der Lupe, geschlechtliche und sexuelle Vielfalt in Thüringer Biologiebüchern. Dein Thema, nämlich eben geschlechtliche und sexuelle Vielfalt in Thüringer Biologiebüchern, war nicht nur eben das Thema in der Dezember-Ausgabe, sondern auch Thema deiner Masterarbeit. Und da frage ich mich, aus welchen Gründen hast du denn das Thema sozusagen genommen? Also warum hast du dich diesem Thema gewidmet?
Ich habe eine Zeit lang, während ich studiert habe, in Jena bei einer Hochschulgruppe mitgemacht, mich engagiert. Die heißt Mit Sicherheit verliebt und dort haben wir ehrenamtlich Sexualaufklärung an Schulen angeboten. Das läuft so ein bisschen nach dem Peer Education Prinzip, also dass man als Student, Studentin nicht allzu viel älter ist als die SchülerInnen, die man da besucht und noch ein bisschen mehr auf Augenhöhe miteinander sprechen kann. Und je länger ich dort gearbeitet habe, desto mehr wurde mir klar, dass ich mich mit dem Thema Sexualaufklärung gerne auch in meiner Masterarbeit auseinandersetzen möchte. Und ich habe ja Psychologie studiert und habe dann eben mich so ein bisschen umgeschaut, wo gibt's da Verknüpfungspunkte zwischen Sexualaufklärung und Psychologie, welche Formalien muss ich erfüllen für die Masterarbeit, damit es quasi noch psychologisch genug ist. Dann bin ich auf die Schulbuchanalyse von Melanie Bittner gestoßen. Das ist eine Studie, die habe ich auch in meinem Artikel erwähnt, die hat die GEW mal in Auftrag gegeben. Und Melanie Bittner hatte eben 2011 mehrere Schulbücher, allerdings deutschlandweit, auf dieses Thema geschlechtliche und sexuelle Vielfalt untersucht. Und dann habe ich mir einfach gedacht, okay, 2011, seitdem hat sich sicher viel verändert. Ich wollte das auch methodisch mal noch ein bisschen mehr anpassen, das vielleicht ein bisschen besser vergleichbar zu machen, um solche Schulbuchanalysen auch in Zukunft ja vielleicht zu erleichtern.
Jetzt hast du gesagt, dass sich seit 2011 vielleicht viel verändert hat. Du hast dich ja, wie gesagt, auf Biologiebücher beschränkt. Was hat sich denn in den letzten Jahren, sag ich mal, geändert? Wurde mehr Wert auf geschlechtliche und sexuelle Vielfalt gelegt? Und wenn ja, wie? Also kam es da wirklich zu wirklich großen thematischen Aufbrüchen oder wurde es eigentlich nur erklärt?
Ja, also es hat sich auf jeden Fall was verändert, wenn man sich die Biologiebücher anschaut. Ich habe mir ja 10 Bücher angeschaut und ich kann ja mal so ein paar Zahlen nennen, einfach so für die Begrifflichkeiten. Also in 9 von 10 Büchern wird Homosexualität angesprochen, in 7 von 10 wird Bisexualität angesprochen. Und was sich auf jeden Fall sehr stark verändert hat, ist, dass geschlechtliche Vielfalt jetzt auch, ich würde nicht sagen überwiegend, aber immerhin thematisiert wird. Oft sind das nur so Nebensätze, aber in der Analyse von Bittner waren das, glaube ich, 1-2 Bücher oder so. Und jetzt waren das in 6 von 10 Büchern trans, lasse ich jetzt mal so breit, weil teilweise nur Transvestiten erwähnt wurden. Also das heißt auch nicht immer gleich, dass es sensibel erwähnt wurde, aber immerhin in 6 von 10 Büchern spielte Transidentität eine Rolle und in 5 von 10 auch Interidentität. Das heißt also, das ist präsenter geworden, aber, und jetzt kommt das ganz große Aber, ist es noch lange keine Selbstverständlichkeit und das merkt man auch in den Büchern. Ganz oft fühlt sich das so an wie, ach ja, stimmt, da war ja dieses Thema, was wir auch noch mit abhaken müssen. Da gibt's ganz viele verschiedene Formen, auf die ich auch in meiner Arbeit eingegangen bin, wie das eben thematisiert werden kann und wie das auch thematisiert wurde in den Büchern. Da gibt's also quasi noch über die Art, wie geschlechtliche und sexuelle Vielfalt thematisiert wird. Da gibt es noch viel zu tun.
Genau diesen Punkt, also dass diese Begrifflichkeiten wirklich im Prinzip nur kurz erklärt werden und eigentlich nicht wirklich, sag mal, groß aufgemacht werden, das ist ja wahrscheinlich auch der Punkt, den du in deinem Text als Sonderfall beschrieben hast. Und jetzt frage ich mich, was müsste sich da in Zukunft deiner Meinung nach ändern vielleicht noch oder verbessern, dass es mehr Aufmerksamkeit bekommt?
Ja, also ich kann ja zur Veranschaulichung mal noch ein paar Beispiele nennen, wie so eine Verbesonderung, habe ich das auch genannt, oder so ein Sonderfall aussehen kann. Also oft ist es so, dass es zu diesen Kapiteln zur Sexualaufklärung so eine Einleitung gibt, wo es irgendwie quasi der Schüler, die Schülerin angesprochen wird, so, ja, jetzt geht's um Thema Sexualität, und das geschieht oft in so einem Stil, der so in die Richtung geht, ja, du wirst dir sicher schon selbst gemerkt haben, dass es dir in der Pubertät ein bisschen anders geht als Kind. Und ganz oft findet sich dann halt so eine Formulierung wie, du merkst, dass du in die Pubertät kommst daran, dass du dich für das andere Geschlecht interessierst, was halt einfach schon mal ganz viele Menschen ausschließt und auch irgendwie so eine Vorstellung davon schafft, wie Pubertät auszusehen hat. Manchmal ist das auch ganz paradox, weil es Bücher gibt, da hat man das Gefühl, da haben 5 verschiedene Leute am Kapitel gesessen, wird wahrscheinlich auch so gewesen sein, ne? Also da hat man dann so eine Einleitung und 5 Seiten weiter hinten ist aber ein richtig schöner und richtig sensibler Abschnitt, wo es um Coming Out bei geschlechtlicher Identität geht. Also es ist oft auch ganz paradox. Und in ganz vielen Büchern war das so, dass das Thema Homosexualität, Bisexualität und teilweise auch dann geschlechtliche Identität und geschlechtliche Vielfalt auf so Sonderseiten mit abgehandelt wurden. Also man hatte so das Gefühl, das war so ein bisschen die Themenseite, so wie wenn man jetzt im Kapitel zu Umweltschutz irgendwie nochmal eine Themenseite, keine Ahnung, zu Fridays for Future oder so machen würde, war das dann so die Themenseite, was es sonst noch so zu Sexualität zu sagen gibt. Und das ist natürlich für mich, also, oder wenn ich dieses Buch lesen würde, als queere Person, ist das so, okay, okay, ich darf jetzt auf den Sonderseiten vorkommen, aber alles davor und alles danach ist für mich nicht relevant. Und das ist eben auch das, was besser werden muss. Also, dass es nicht nur darum geht, dass man so bestimmte Begrifflichkeiten abhakt, so von wegen, okay, habe ich jetzt gesagt, sondern dass eben LSBTI-Personen einfach auch mitgedacht werden als LeserInnen. Also, man geht immer so von der Grundannahme aus, okay, man muss über diese Menschen berichten, aber es ist ja genauso wichtig, die einfach mitzudenken in ihren Bedürfnissen und den Fragen, die sie so haben.
Okay, die Pädagogin, also die Lehrer, die jetzt letztendlich mit diesen Büchern arbeiten wollen oder müssen, wie sähe denn da für dich die ideale Einbindung des Themas, also Vielfalt im Unterricht, also im Unterricht selbst aus?
Also ich habe ja auch zwei Interviews geführt mit zwei Lehrkräften und die haben mir so ein bisschen erzählt, dass auf jeden Fall in der Lehramtsausbildung dieses Thema, wenn überhaupt, nur mit Samthandschuhen angefasst wird, dass es da noch ganz viel zu tun gibt und dass ganz viele Lehrkräfte, wenn sie in den Unterricht gehen, einfach gar nicht wissen, wie sie an dieses Thema herantreten sollen. Sexualität ist auch ein Thema, wo Menschen auch unabhängig von der Schule nicht wissen, wie sie darüber reden sollen. Also da muss auf jeden Fall in der Lehramtsausbildung viel getan werden. Und es gibt ja dieses Thüringer Landesprogramm für Akzeptanz und Vielfalt und den Thüringer Bildungsplan. Und das sind zwei ganz tolle Papiere, wo ja die GEW teilweise auch mitgearbeitet hat. In denen sind ganz viele Ideen so für den Unterricht mit drin, die man sehr gut umsetzen kann, aber die sind halt ganz vielen Lehrkräften gar nicht bekannt. Diese Papiere mal noch ein bisschen mehr in die Schulen hineinzubringen, das wäre auf jeden Fall was, was man gut tun könnte. Ja.